Dr. Michael Richter von der RBM informiert über sozialrechtliche Fragen im Rahmen der Beraterqualifizierung des DBSV. Feststellung einer Schwerbehinderung. Wie eine Behinderung festgestellt wird und was im Bereich der Seheinschränkung gilt, ist in der Versorgungsmedizinverordnung geregelt.
Schlechtes Sehen setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Schlechtes Sehen heißt ja nicht nur ein schlechter Visus, ja? Sondern kann ja auch eine Kombination aus schlechtem Sehen und einem kleinen Gesichtsfeld sein. Relativ gut bewertet und auch gut beschrieben sind Gesichtsfeldeinschränkungen von außen. Röhrenblick, RP. Relativ schlecht beschrieben und auch schlechter bewertet sind quasi diese inversen Gesichtsfeldausfälle, wo nämlich die Makula ausfällt und von innen nach außen das Gesichtsfeld kleiner wird. Also wo ich auf einmal nur noch so einen Ring sehe. Das sind zentrale Skotome und die werden schlechter bewertet. Ja? Aber da gibt es eine regelrechte Tabelle, also mit welchem GdB ich rechnen darf, bei welchem Visus. Und das muss man sich schon mal anschauen. Wann gelte ich zum Beispiel als blind? Entweder vom Visus her auf dem besseren Auge korrigiert.
Dann ist es ein Visus von 0,02 oder ein Fünfzigstel oder 2%.
Und wenn ich normalen Visus habe, wie groß darf das Gesichtsfeld noch sein? Also ich sehe 100%. Dann gibt es sogar eine Möglichkeit, dass ich mit einem Visus von 100% als blind anerkannt werde. Nämlich dann, wenn mein Gesichtsfeld in keine Richtung mehr als 5 Grad geht. Also ein absoluter Röhrenblick. Das sind immer die beliebten Leute, weil die gehen dann mit dem Stock ins Eiscafé, gucken in die Karte, suchen sich was aus und fliegen raus. Weil die Leute es nicht zusammenkriegen, dass die lesen können, aber mit einem blinden Stock ankommen, ne? Obwohl das völlig berechtigt ist. Also das ist quasi hochdifferenziert auch festgelegt. Und die Extreme sind eben bei Blindheit 2%, ne, maximaler Visus oder eben 100% Visus und nur 5 Grad in eine Richtung. So, das kann also heißen, dass jemand, der vielleicht auch zum Beispiel 5% sieht, mit einem Gesichtsfeld von 15 Grad dann eben als blind zu qualifizieren ist. Ja? Und das ist ja oft auch, was Leute von Ihnen wissen wollen.
Der Grad der Behinderung wird mit GdB abgekürzt.
GdBs werden nicht addiert, also wenn da noch ein Rheuma dazukommt oder sonst was. Ich kann also nicht sagen, fürs Rheuma gibt es 30, fürs Sehen gibt es 70, kommt 100 raus. Die werden nicht addiert. Und je weiter Dinge voneinander entfernt liegen, desto weniger Berücksichtigung finden sie aufeinander. Und ich kriege nur das Höhere. Und auch, also jetzt können wir ja gleich mal durchgehen, welche Merkzeichen gibt es wann? Wann gibt es das erste Merkzeichen? Ab was für einem GdB? 50 ist nur der Schwerbehindertenausweis. Ab 60 RF Rundfunkgebühren. Ab 70 B und G, also Begleitperson und Gehbehindert. 80 eigentlich gar nichts. Ab 90 kriegen Kinder das H. Ab 100 kriegen Erwachsene das H. Ein GdB von 100 heißt hochgradig sehbehindert gleichzeitig. Also einen nicht besseren Visus als 5%. Und oder entsprechende Gesichtsfeldeinschränkungen. Aber wie gesagt, nochmal vorsichtig bei der Beratung. Ich kriege, also wenn ich einen zusammengesetzten GdB habe, weil einer eine Gehbehinderung und eine Sehbehinderung hat und hat 80 wegen der Sehbehinderung und 70 wegen der Gehbehinderung, der kriegt 100 und dann kriegt er aber nicht das Merkzeichen H. Ja? Weil das gibt es in dieser Reihenfolge, wie ich das gerade aufgezählt habe, nur aufgrund der Sehbehinderung. Ja? Ich das dafür habe. Was nochmal wichtig ist, dass ich ab dem Grad 70 quasi eine Wertmarke, einen Anspruch auf eine Wertmarke habe für die Nutzung des ÖPNV und ab 90 bekomme ich sie kostenlos. Da muss ich ja normalerweise eine Verwaltungspauschale von 160 Euro im Jahr oder sowas. Die brauche ich nicht bezahlen, wenn ich ein GDB von 90 habe. Ne? Wenn ich einen Antrag stelle, und das ist für die Betroffenen wichtig, die kriegen oft gesagt, ja, schicken Sie erstmal Antrag weg und sonst was. Also wenn ich einen Antrag auf die Erteilung eines Ausweises oder auch einen Verschlechterungsantrag stelle, dann bin ich beweispflichtig als Antragsteller für die Dinge, die bewertet werden sollen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, einen Antrag zu stellen und dann zu sagen, ja, holt euch mal die Infos von verschiedenen Ärzten. Ne? Also ich erteile eine Entbindungserklärung, sondern ich sollte das immer aufgrund eines aktuellen Befundberichts tun, der schon mal das sagt, was ich gerne nachher auch hätte. Weil habe ich medizinische Unterlagen in der Akte, die das Gegenteil sagen, ist es wahnsinnig schwer, dass mir überhaupt noch der Beweis gelingt. Weil Beweis heißt, dass sozusagen nach allen vernünftigen Erwägungen kein Zweifel mehr besteht. Wenn ich aber ein negatives Gutachten drin habe, wenn das nicht gerade völlig falsch ist, ja, dann sät so ein Gutachten Zweifel. Das heißt, ich sollte wirklich immer aufgrund eines aktuellen Befundberichts Anträge stellen. Und dann gilt noch eine Regel, Medizin ist super hierarchisch. Ich würde also nach Möglichkeit immer einen Befundbericht einer Uniklinik von irgendeinem Professor einreichen. Weil dem widerspricht man weniger oft als Wald- und Wiesenhaubenarzt. Es gibt so zwei Stufen, die ganz besonders motivieren. Einmal die Stufe, überhaupt einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, ist natürlich oft der Kündigungsschutz. Ja? Haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Diese Notwendigkeit der Zustimmung zur Kündigung durch Integrationsamt und auch die ganzen Förderungen, die als Schwerbehinderter möglich sind, ist oft eine Motivation, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Die Motivation, dann irgendwie eine Feststellung des BLs zu bekommen und darum auch zu kämpfen, ist natürlich, dass ich einen Anspruch auf Blindengeld durchsetzen möchte. Und das BL hat eine statusrechtliche Bindungswirkung. Das heißt, wenn ich das BL bekomme, bekomme ich eigentlich automatisch auch immer Blindengeld. Ist nicht umgekehrt so. Ja? Nicht immer, wenn ich Blindengeld bekomme, muss ich auch das Merkzeichen BL bekommen. Weil da gibt es ganz kleine Nuancen und diese Nuancen sind zum Beispiel in Bayern, dass der Wortlaut ein bisschen weiter ist als der sozusagen fürs BL, fürs Merkzeichen. Aber umgekehrt gilt es immer. Ne? Habe ich ein BL, kriege ich Blindengeld. Wenn Sie medizinische Unterlagen prüfen und sehen einen Visus von 0,03, was müssten Sie sich zuerst fragen? Also ist ja knapp über der Blindheit.
Ist die Sehschärfe mit Zahlen oder mit Landolt-Ringen getestet worden? Landolt-Ringe sind die Ringe mit einer Öffnung, die links, rechts, oben oder unten sein kann. Die Ringe werden auf der Testtafel von oben nach unten immer kleiner.
Also Landolt-Ringe fallen in der Regel ein Drittel schlechter aus. Das heißt, es könnte sein, dass da 0,3 steht, 0,03, mit Ziffern gemessen ist und dass der eigentlich mit Landolt-Ringen tatsächlich sowieso schon als blind gilt, weil er nur 0,02 erreichen würde. Also das müssen Sie Leute immer fragen. Das ist so einer meiner goldenen Tipps, die ich immer frage. Und zu 90% sind die halt mit Ziffern erstellt. Und dann schickt man die Leute nochmal hin, dass sie sich ein ordentliches nach Landolt-Ringen Visus messen lassen. Und dann passt das schon. Wenn keine maßgebliche Änderung, ich bin übrigens auch verpflichtet, Änderungen anzugeben. Das steht ja unter jedem Bescheid auch beim Schwerbehindertenausweis, aber auch beim Blindengeld drunter. Ja? Also wenn ich durch eine OP wieder ein verbessertes Sehvermögen habe, dann kann ich nicht nachher sagen, wusste ich nicht, sondern das muss ich angeben. Aber wenn sich nichts tut, also gar nichts, wird nicht besser, wird nicht schlechter. Und man stellt dann irgendwann fest, der hätte aber doch eigentlich kein BL kriegen dürfen, dann ist das irrelevant. Nach 2 Jahren gilt der Bestandsschutz. Ja. Wenn sozusagen dieser Ausweis nicht befristet ist.
Ja, okay.
Ja? weil dann hat sich nichts verändert. Und das ging mal so weit, war ein Fall so ganz am Anfang meiner Rechtsberatung, da hatte ich einen, das habe ich erst sehr spät rausgekriegt, weil ich war in Saarbrücken und hat ziemlich lange gedauert, habe ich dann irgendwann mal in der zweiten Instanz rausgekriegt, dass der irgendwann mal betuppt hatte. Und was hat das blöde Saarland gemacht? Die haben ihm das BL nicht gestrichen, weil sie gesagt haben, das kostet uns ja nichts. Die haben ihm nur das Windgeld entzogen. Dann war der mehrere Jahre lang im Ausland, kam wieder zurück ins Saarland, hat mit dem Verweis auf das BL Windengeld beantragt. Die haben doch gesagt, hey Freundchen, wir kennen dich doch, du hast doch betuppt. Das haben wir doch sogar gerichtlich festgestellt. Und der hat dann geklagt auf Windengeld und hat in der zweiten Instanz auch Recht bekommen, weil das Gericht gesagt hat, statusrechtliche Bindungswirkung. Ihr seid selber schuld, dass ihr damals das BL nicht entzogen habt.